Jetzt also 1553. So viele Menschen, über 400 Familien, will Deutschland von den griechischen Inseln aufnehmen. Ein Kompromiss zwischen Union und SPD und alles andere als eine europäische Lösung. Zurück bleiben tausende Menschen in Not rund um das niedergebrannte Lager Moria. Die Europäische Union handelt nicht. Seit Jahren gibt es keine Einigung darüber, wer wie zu wem kommen darf. Geht Deutschland in der Ratspräsidentschaft jetzt voran oder doch wieder alleine? EU-Streit um Moria. Kommt jetzt Bewegung in die Flüchtlingspolitik? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Hier im Studio ist Georgios Papas, er ist Deutschlandkorrespondent des griechischen Fernsehens Hellenic Broadcasting Corporation. Schönen guten Abend, Herr Papas.
Guten Abend.
Und bei uns ist Ralf Schuler, er ist Leiter der Parlamentsredaktion von Bild. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Brüssel ist uns Katharina Barley von der SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Schönen guten Abend nach Brüssel.
Schönen guten Abend.
Und aus Budapest ist uns zugeschaltet Boris Kalnuki. Er ist seit kurzem Leiter einer Journalistenschule in Budapest. Davor war er lange Jahre Südosteuropa-Korrespondent für die Welt. Schönen guten Abend, Herr Kalnuki.
Guten Abend.
Frau Barley, die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute in einer Rede zur Lage der Europäischen Union gesprochen und hat gesagt, wenn wir alle zu Kompromissen bereit sind, ohne unsere Prinzipien aufzugeben, dann können wir eine Lösung finden. Wie sollte denn diese Lösung in der Migrationspolitik aussehen?
Nun, wir suchen ja nun schon seit vielen Jahren nach einer Lösung, die auf Kompromissen basiert. Und wir haben gesehen, dass es bisher nicht funktioniert hat. Und die Fronten haben sich ja eher noch verhärtet, als dass sie offener geworden sind. Insofern gehe ich davon aus, die Kommission wird ja bald ihren Vorschlag vorlegen, dass man nicht mehr versuchen wird, alle 27 Staaten dazu zu bekommen, tatsächlich Geflüchtete aufzunehmen. Dann können wir noch warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern dass man vielleicht einen Weg geht, dass jeder Mitgliedstaat einen Beitrag leistet, der unterschiedlich sein kann.
Und fänden Sie das gut? Wäre das eine Lösung in Ihrem Sinne und im Sinne der SPD auch?
Es ist natürlich die zweitbeste Lösung. Aber wir sehen, dass in ganz vielen Ländern, vor allen Dingen aus den Kommunen, aus den Ländern und Kommunen heraus eine große Bereitschaft da ist, Geflüchtete aufzunehmen. Übrigens auch in den Staaten, wo sich die nationalen Regierungen standhaft weigern, das zu tun oder schamhaft, schändlich weigern, das zu tun. Insofern ist es vielleicht auch dann ein Anfang. Also wenn man zeigen kann, davon geht die Welt nicht unter, dann können wir vielleicht nach und nach doch noch mal zu einer Gesamteinigung kommen. Mhm.
Herr Papas, wenn Sie diese Entwicklungen jetzt in den letzten Wochen mitbekommen, wenn man die griechische Seite sieht, wie sehr hofft Griechenland auf eine europäische Lösung oder hat Griechenland, was das betrifft, schon aufgegeben?
Nein, aufgegeben hat es nicht. Und es ist höchste Zeit, dass die Europäische Union irgendetwas unternehmen wird. Denn das, was bis jetzt unternommen wurde oder die Hilfe, die bis jetzt geleistet wurde, die Hilfe vor Ort, meine ich, das reicht nicht aus, natürlich, um so ein Problem im Griff zu kommen. Und es ist mit Aspirin, kann man keinen Krebskranken heilen, das ist klar. Und das ist ein Aspirin, was jetzt den Leuten dort erreicht wird. Und man hofft natürlich, dass durch diese Katastrophe in Moria, durch diese katastrophale Zustände in Moria, dass eigentlich eine Chance für die Europäische Union ist, eigentlich voranzukommen. Denn jetzt kann keiner mehr sich zurücklehnen und sagen, naja, okay, das ist jetzt ein Problem, was den Griechen betrifft oder so lassen wir das so, wie es ist. Kann keiner mehr sich zurücklehnen und sagen, nein, ich tue nichts, jetzt müssen alle etwas tun.
Aber die Situation ist ja schon lange so schlecht.
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Aber woher nehmen Sie jetzt die Hoffnung, dass man jetzt handelt?
Ja, denn ich glaube, die Bilder, die wir jetzt von Moria gesehen haben, die sind eigentlich erschütterlich für alle. Und kann niemand, auch diejenigen Länder, die bis jetzt gesagt haben, naja, okay, ich will keine Flüchtlinge mehr, diejenigen Länder können auch oder müssen jetzt auch etwas machen, etwas sich bewegen. Und es kann nicht dieser Stillstand, den bis jetzt in der Europäischen Union wir erlebt haben, kann nicht so weitergehen.
Ein Land, das keine Flüchtlinge aufnehmen will, ist Ungarn, Herr Kalnoki. Auch jetzt angesichts dieser dramatischen Situation der Flüchtlinge in dem griechischen Lager auf Lesbos, bleibt Ungarn da bei seiner harten Haltung und wird auch Ungarn weiterhin sagen, wir nehmen keine Flüchtlinge auf?
Ich gehe mal davon aus, wir sind eigentlich wieder in einer Lage wie 2015, nicht vom Umfang der Krise her, sondern von den grundsätzlichen Elementen her. Wir sind konfrontiert mit erschütternden Bildern von Kindern, Frauen in einer furchtbaren Notlage. Und europaweit rufen jetzt Parteien und Regierungen nach einer europäischen Lösung, ein bisschen auch aus Ratlosigkeit, um sich aus der Verantwortung zu stehlen vor ihren eigenen Wählern. Ist nicht unsere Schuld, soll Europa was machen. Und gleichzeitig bin ich sicher, dass alle politischen Parteien und Regierungen diskret sondieren, welcher Weg, welche Lösungen den beiden Wählern am besten ankommen würden. Deutschland steht vor einem Wahljahr und das erklärt vielleicht auch, warum Deutschland jetzt vorangeht und Leute aus Lesbos einfliegen möchte, 1500 Menschen.
Das heißt aber, die Not der Menschen dort, die hier ja viele beschäftigt in Deutschland auch, die kommt in Ungarn, wird die nicht wahrgenommen als ein Bild, dass man sagt, ja, da müssen wir doch helfen?
Also soweit ich das wahrnehme schon, von Mensch zu Mensch sozusagen, ist man immer bereit zu helfen. Aber man muss sich auch gewahr sein der politischen Dimensionen der ganzen Sache. Wenn wir jetzt einen Mechanismus in Gang setzen, wo es wieder im Grunde sich lohnt, auf die griechischen Inseln zu kommen und es genügt, die Flüchtlingslager in Brand zu stecken, um dann auch ganz sicher nach Deutschland zu kommen, dann setzen wir wieder einen Mechanismus in Gang, wo Migranten eine Chance darin sehen, unter Lebensgefahr übers Meer zu setzen und auf die Inseln zu gehen. Das hat dann also wieder eine Magnetwirkung. Zweitens, es gibt ja einen Flüchtlingsdeal mit der Türkei, der eigentlich vor der Neuverhandlung steht. 6 Milliarden Euro sind gezahlt worden an die Türken. Und der Deal sieht vor, dass niemand, der auf die griechischen Inseln geht, von dort aus weiterkommt aufs europäische Festland. Das ist ja damit jetzt nicht mehr gültig sozusagen. Also es ist quasi eine Aufweichung, fast schon eine Aufkündigung dieses Flüchtlingsdeals. Es lohnt sich wieder auf die griechischen Inseln zu kommen und diese Abmachung mit der Türkei, die ist hier gerade durchstochen worden. Ja. Hier muss man auf die großen politischen Zusammenhänge achten und hoffen, dass man keine Dynamik in Gang setzt, die dann langfristige Folgen hat.
Herr Schule, Herr Kanunke machte den Vergleich zu 2015. Das ist ja auch das, was wir jetzt in dieser Auseinandersetzung oft gehört haben. 2015 darf sich nicht wiederholen. Aber auf der einen Seite, es gibt die menschliche Notlage und dann die politische Dynamik, wie Herr Kanunke sie gerade beschrieben hat. Wie sehr sehen Sie denn den Vergleich? Ist der zulässig mit 2015?
Also ich glaube, man muss erst mal ganz klar zwei Dinge trennen. Wir haben einmal eine weltweite Migrationsbewegung, die Ausdruck von Bürgerkriegen, Hungersnöten und anderen wirklichen menschlichen Tragödien und Katastrophen ist. Und wir haben hier eine Notlage, die mit ihren Bildern eine Nothilfe auslöst, die innerhalb der Europäischen Union sich zugetragen hat. Wir haben unwürdige Lebensverhältnisse in einem Lager der Europäischen Union. Und die geben jetzt das Fanal, sich endlich um die Migrationsströme zu kümmern. Man kann Griechenland den Vorwurf nicht ersparen, trotz massiver Hilfsangebote und erhaltener Hilfen diese Zustände über die letzten Jahre in Lesbos, aber auch auf den anderen Inseln konserviert zu haben. Man muss allerdings fairerweise sagen, auch in anderen Ländern, Italien, Spanien, Malta, sind die Bedingungen in den Aufnahmelagern nicht wirklich ideal oder menschenfreundlich. Dass man mit Aufnahme von Menschen die weltweiten Katastrophen sozusagen bei uns puffern kann. Das ist eine Illusion, das wird nicht funktionieren. Und das ist genau das Problem, was die europäische Lösung der Migrationspolitik in Zukunft versuchen muss zu lösen. Und das ist ein richtig dicker Knoten, der dazu durchschlagen ist.
Und das hat man ja auch bis jetzt einfach nie geschafft.
Ja, das Problem ist, wie Frau Barley schon richtig sagte, gar nicht mehr so doll die Verteilung, auf die wir immer so fixiert sind. Da kann auch Ungarn andere Anteile leisten, Frontex-Kontingente, Geld geben und so weiter. Das Problem ist, wenn wir die Migration an den Grenzen regeln wollen, brauchen wir Transitzonen, die geschlossen sind. Und ich bin nicht sicher, ob die deutsche Öffentlichkeit akzeptiert, dass man Einrichtungen einrichtet, die geschlossen sind. Ungarn hatte so eins, das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gekippt. um dort die Schnellverfahren zur Asylerkennung durchzuführen.
Mhm. Herr Papasch, es gibt Kritik an Griechenland, dass gesagt wird, Griechenland nimmt die europäische Hilfe nicht. Dass es auch Lager gab, auch Hilfe von Deutschland, ein THW-Lager auf Samos. Und dass Griechenland dann sagt, das wollen wir eigentlich so nicht. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Zu diesem speziellen Bericht, was Sie da angesprochen haben. Es ist natürlich zu erwarten, dass die Zivilgesellschaft vor Ort, wenn sie so lange mit so einem Problem konfrontiert wird, dann irgendwann mal sich dagegen stellt und Probleme bereitet bei denjenigen, die Hilfe leisten wollen. Und so ein Fall ist diese, bei Samos war das, und so ein Fall ist das. Das ist die eine Seite, die sehr oft bei der Kritik, was an den Griechen geübt wird, nicht unbedingt entsprechend bewertet wird. Denn die Hilfsbereitschaft der Leute vor Ort war enorm am Anfang, aber seit 2015 sind 5 Jahre vergangen und diese Leute sind jeden Tag mit diesem Problem konfrontiert.
Damit meinen Sie jetzt die Einwohner, die Bewohner?
Ja, natürlich, Bewohner.
Genau.
Die Bewohner.
Aber für Sie müsste es doch gut sein, wenn dann aus der Europäischen Union Hilfe kommt, dass man sagt, man baut ein vernünftiges Lager dorthin.
Ja, aber wir sind vor dem Problem gestellt, die letzte Zeit, dass die Ströme seit letzten Sommer, nicht diesen Sommer, also Sommer 2019, die Ströme nach den Griechenland sind sehr enorm gestiegen sind. Und auf einmal sind so viele Leute in diesen Inseln und auf Lesbos da geblieben und sie konnten nirgendwo hin. Weder das Abkommen mit der Türkei funktioniert hat in dem Sinn, dass so viele zurück nach der Türkei geführt wurden, noch ein Mechanismus der Verteilung in Europa funktionierte. Und auf einmal kam auch der Corona. Und da hat die Türkei alle Rückführungen gestoppt. Seit dem 12. März gibt es keine Rückführungen mehr nach der Türkei. Und wo auf Lesbos waren die letzten, vor diesem Höhepunkt, waren um die 12.000 Flüchtlinge. Und auf einmal sind noch mal so viele. 20.000 waren vor ein paar Monaten. Und so ist das Problem explodiert.
Mhm. Frau Barley, was meinen Sie, wie schnell kann man diese Not jetzt weil die Menschen sind jetzt in akuter Not, wie schnell kann man diese Notlage der Menschen jetzt auch ganz konkret in Moria, wie schnell kann man die lösen?
Naja, wenn man den Willen hätte, könnte man sie natürlich sehr schnell lösen.
Aber wer hat den Willen
denn
nicht?
Wenn da wirklich alle an einem Strang ziehen würden.
Aber dann machen Sie es mal konkret.
Die Mitgliedstaaten haben den Willen nicht. Ich höre immer wieder die Vorwürfe gegen Griechenland. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was Griechenland tut oder Malta tut oder auch Italien tut. Aber es ist vom bequemen Sessel in Mitteleuropa auch sehr, sehr einfach, so eine Kritik zu üben. Die Europäische Union, sprich die anderen Mitgliedstaaten, haben ja diese Länder über Jahrzehnte damit alleine gelassen. Wir tun immer so, als hätte die Flüchtlingsfrage 2015 begonnen. Das war der Zeitpunkt, wo sie in Deutschland sichtbar wurde, weil die Flüchtlinge dann auf einmal zu uns kommen. Huch! Aber das Gleiche, was wir 2015, 16 erlebt haben, haben die Griechen und Italiener und Spanier und Maltesen schon viel früher erlebt. Und so lange hat es niemanden interessiert in Deutschland. Also wir sind immer ganz schnell dabei mit guten Ratschlägen, wenn das alles ganz weit weg passiert. Und sollen die doch in der Türkei bleiben? Warum eigentlich in der Türkei? Was haben die Türken damit mehr zu tun als wir? Oder in Jordanien oder im Libanon? Und wenn die sich nicht kümmern, ist das ein Skandal. Eine Lösung könnte darin bestehen, dass man den Griechen und Italienern, Maltesern und so weiter wenigstens diejenigen abnimmt, die ein Asylverfahren erfolgreich durchlaufen haben. Aber nicht mal das passiert. Dublin, so schwierig es schon ist, alleine, dass man die Verantwortung für die Asylverfahren alle nach Süden abgeschoben hat. Dublin führt dazu, dass die das Asylverfahren durchführen müssen. Aber eigentlich sollten die danach im Rest von Europa verteilt werden.
Ja, jetzt
und dass das nicht passiert, führt ja überhaupt erst dazu, dass dieser ganze Rückstau auftritt und dass die Griechen irgendwann auch wirklich sagen, Leute, ihr lasst uns hier total alleine. Also ich will sagen, wenn die anderen Mitgliedstaaten endlich beginnen würden, ihrer Pflicht nachzukommen, wäre das Problem schnell gelöst.
Okay, aber da sagen Sie, und jetzt sagt Deutschland ja diese 1553, das sind ja Menschen, deren Asylverfahren abgeschlossen sind. Das sind genau die ja in den Lagern sitzen, die man aber schon viel vorher eigentlich, die auch Deutschland schon viel vorher hätte aufnehmen können.
Also ist doch genau, und ja. Es gibt diese Menschen nicht nur in den Lagern, es gibt sie auch auf dem griechischen Festland, es gibt sie auch in anderen Staaten. Und dann greifen natürlich all diese Gegenargumente nicht mehr, dass man da irgendwelche Leute belohnen würde dafür, dass sie Rambazamba machen, da wo sie sind. Nein, dann macht man genau das, was das europäische Recht eigentlich schon seit vielen Jahren vorsieht.
Herr Schuler, ist das ein richtiger Weg, dass man jetzt sagt, man nimmt nicht einfach ein paar Tausend aus Moria, denen es schlecht geht, sondern man nimmt jetzt nur die, deren Asylverfahren schon abgeschlossen sind?
Das ist zumindest ein plausibler Weg. Man muss erst mal klar sagen, es folgt uns in Europa bei diesem Beispiel niemand. Niemand, null. Wir können auch zum Beispiel die polnische Presse angucken, da ist das nicht mal ein Thema. Frankreich ist nicht dabei. Das ist meistens ein Grund, den man in internen Gesprächen dann hört. Ja, also wenn Frankreich dabei ist, naja, dann überlegen wir mal. Auch Frankreich ist nicht dabei. Das ist ein Problem. Wenn man dann Leute aus diesen Einrichtungen übernimmt, dann ist es eigentlich der logische Weg, dass man diejenigen mit abgeschlossenem Asylverfahren übernimmt. Ansonsten kann auf einem komplizierten rechtlichen Weg Deutschland über Selbsteintrittsrecht die Menschen dort herholen, muss dann hier ein Asylverfahren durchlaufen lassen und stellt dann fest, sie haben keinen Asylanspruch, dann muss man sie aus Deutschland abschieben. Das funktioniert auch schlecht oder es gibt Kettenduldung. Es ist alles nicht schön, was da passiert. Insofern hat Seehofer mit der Kanzlerin einen ganz guten Kompromiss ausgehandelt, dass man diejenigen Familien nimmt, die ein Asylverfahren haben, wo man weiß, der Asylanspruch ist zumindest da und sie kriegen subsidiären Schutz. Das finde ich sehr nachvollziehbar. Man kann aber nicht so rangehen wie einige aus der SPD, die dann einfach mit den Zahlen angefangen haben zu pokern. 1.500 ist es nicht genug, 2.000 müssen es sein. Und ja, das
es gab
europäische
Menschen aus der Unionsfraktion, die 5.000 gefordert haben.
Es gab auch diese. Also wenn man anfängt, mit Menschenschicksalen zu pokern, dann finde ich es immer auch etwas unwürdig, auch wenn es in besten Absichten geschieht. Irgendwo haben wir uns Regeln gegeben in Europa, wie das zu vollziehen ist. Und wenn diese Regeln unmenschlich sind, was ja insinuiert wird, wenn man sagt, wir müssen uns über die Regeln hinwegsetzen, wenn die Regeln unmenschlich sind, dann muss man sie ändern. Aber man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt Elend gesehen und nun gehe ich punktuell dort rein, wo gerade der Fokus der Öffentlichkeit drauf liegt.
Und jetzt gibt es eben genug Länder, die sagen, wir machen das gar nicht.
Diese 1.500 waren entsprechend der Regeln und die 5.000 wären auch entsprechend der Regeln gewesen. Also das ist kein
Problem. Also wo es kein Verfahren gibt, können wir nicht einfach dort reingrätschen und die holen.
Ich habe gerade gesagt, es geht ja um diejenigen, die ein Asylverfahren schon abgeschlossen haben. Davon gibt es viel, viel mehr als 1.553.
Ja, da höre ich andere Zahlen.
Allein in, auf Lesbos und in Moria sind von diesen 12.500 Leute, Flüchtlinge, 3.000 anerkannte Asylbewerber. Und der erste Corona-Fall in Moria war ein somalischer Flüchtling, der ein Asyl beantragt und zugesagt bekommen hat, aber konnte nirgendwo hin, ist für eine Weile nach Athen gegangen und hatte da weder Arbeit gefunden, noch Bekannte hatte er dort gehabt. Und ist er zurück nach Moria, denn dort hatte er nur Bekannte von Umgebung und Leuten her und hat auch den Coronavirus in Moria gebracht.
Ich würde gerne mal auf den Punkt kommen, dass die anderen Länder halt eben das eben nicht mehr mitmachen. Herr Kalnoke, jetzt auch Österreich, Niederlande, alle Länder sagen, dass wir wollen die Flüchtlinge nicht. Fühlt sich Ungarn da jetzt bestärkt in seiner Haltung, dass es eine Koalition der Unwilligen gibt?
Ich glaube, Ungarn fühlt sich bestärkt in seiner Haltung, dass wir nicht auf Biegen und Brechen alles über einen Kamm scheren müssen. Wir haben die verschiedenen Elemente einer europäischen Asylpolitik in den letzten Jahren mühsam besprochen und können uns im Prinzip daran halten, nämlich Aufnahme von Flüchtlingen, Verteilung von Flüchtlingen oder Migranten an jene Länder, die es wollen, freiwillig. Andere können sich im Grenzschutz engagieren und so kann man die Sache, müsste man die Sache meiner Meinung nach weiterfahren. Da fällt jetzt auch der deutsche Sonderweg sozusagen 1.500 alleine einzufliegen, passt da eigentlich auch ganz gut dazu.
Welchen Beitrag könnte denn Ungarn leisten?
Ungarn hat schon gesagt, dass er einen Beitrag leisten möchte. Erstens beim Grenzschutz, entsendet Kontingente in verschiedene Länder, um dort die Grenze zu schützen. Und andererseits beteiligt es sich an Entwicklungsprojekten in Ländern des Mittleren und Nahen Ostens.
Frau Barley, Sie schütteln den Kopf und sagen,
wenn ich da noch mal reingreife, das, aber
gerne.
Das darf die Europäische Union nun wirklich nicht zulassen. Das darf die Europäische Union nicht zulassen. Also erstens, ich möchte es gar keinem Flüchtling wünschen, nach Ungarn gebracht zu werden. Also so wie dort jetzt schon mit Minderheiten umgegangen wird, die hätten dort auch wirklich kein gutes Leben. Aber jetzt ausgerechnet pauschal, aber den Grenzschutz Viktor Orban zu geben, das wäre nun wirklich den Bock zum Gärtner zu machen. Der möchte natürlich nichts lieber, als sich als den starken Mann zu präsentieren, der jetzt Europa die Flüchtlinge vom Leib hält. Gerne auch mit brachialen Maßnahmen. Verbal hat er das ja schon oft genug angekündigt. Also wenn Ungarn einen Beitrag leisten soll, dafür, dass es sich drückt um die humanitäre Verantwortung, dann bitte auch einen, der nicht bequem ist und der nicht genau in Viktor Orbans Propagandakonzept passt, sondern vielleicht mit erheblichen finanziellen Beiträgen. Das fände ich deutlich angebracht.
Aber warum kann nicht jedes Land sozusagen erstmal sagen, was für, Sie haben ja vorhin selber gesagt, man muss eine Lösung finden, wo halt eben Länder unterschiedliche Beiträge leisten könnten. Das wäre ja eine Möglichkeit. Und wenn Ungarn sagt, das können wir besonders gut, warum soll Ungarn das nicht tun?
Naja, also bei den Briten sagen wir immer kein Cherrypicking und das finde ich, sollten wir in diesem Zusammenhang auch tun. Ich hoffe, dass wir uns alle einig sind, dass Europa eine gewisse humanitäre Verantwortung hat, aufgrund seiner Geschichte, aufgrund seines Reichtums. Das heißt jetzt nicht, dass Europa sich um alle und jeden kümmern muss, aber dass wir eine gewisse Verantwortung haben. Und wenn wir uns da einig sind, dann sollten wir uns auch einig sein, dass wir diese Verantwortung auch teilen sollten. Wenn es jetzt ein Land gibt, das sagt, wir haben damit aber nichts zu schaffen, das sind Menschen, die finden wir fies oder die sind uns suspekt oder was auch immer, dann sollen die das tun können. Aber sie sollen dafür nicht noch belohnt werden. Und Viktor Orban den Grenzschutz zuzuteilen, wäre eine Belohnung dieses Verhaltens. Das halte ich für absolut kontraproduktiv.
Herr Schuller, welche Grenzen will der Herr Orban schützen? Die Grenzen zu Kroatien oder die Grenzen zu Serbien oder die Grenzen zu Tschechien? Da kommen keine Flüchtlinge.
Nun gut,
wird er die griechisch-türkische Grenze, die Ägäis-Grenze schützen, der Herr Orban? Das ist das eine. Und das zweite, wenn wir von Solidarität sprechen in der EU, was ist das, wenn jeder macht, was er will? Das ist Beliebigkeits-EU, das ist keine Solidarität. Warum zum Beispiel macht Ungarn nicht bei der Rückführungen derjenigen Flüchtlingen mit, die kein Asyl bekommen. Zum Beispiel in Griechenland sind jetzt mehr als die Hälfte der Asylanträge abgelehnt. Die sollen irgendwie in ihren Ländern zurückgeführt werden. Wenn Griechenland alleine diese Rückführung macht, dann hat sie keine Macht, keinen Druck, kann Griechenland gegen Afghanistan, gegen sonstige Länder ausüben. Wenn die EU das macht, dann ist es kann viel mehr erreichen. Und wenn im Namen der EU zum Beispiel Ungarn organisiert hat, warum beteiligt sich Ungarn nicht in diesem Prozess?
Wenn ich es richtig verstehe, haben Sie jetzt aber gerade die Europäische, die Europäische Union adressiert und nicht in erster Linie Budapest. Also die Europäische Union muss eintreten und den unschönen Job des Zurückschiebens machen. Davor drückt sich Brüssel meines Wissens bislang auch. Also ich bin nicht sicher, dass Orban da große Probleme mit hätte.
Okay. Herr Kanoki.
Bin gespannt.
Ja, Herr Kanoki, also, welche Grenze möchte Ungarn schützen?
Herr Pappas hatte einen sehr wichtigen Punkt angeführt, aber ich gewinne den Eindruck, dass er keine Ahnung hat über die ungarische Position in dieser Frage. Ungarn hat... Ungarn hat in der Tat den Gedanken vorgetragen, dass die Rückführung abgelehnter Asylbewerber auf jeden Fall etwas wäre, was zum Beispiel, womit Frontex beauftragt werden könnte, aber auf jeden Fall stimmt es absolut. Wenn wir mit Ländern wie Afghanistan über Rückführungen verhandeln, dann haben Länder wie Griechenland oder Ungarn, kleinere europäische Länder, auf sich allein gestellt, relativ schlechte Karten. Viel besser, wenn man das gesamteuropäisch macht. Ich finde das einen sehr wichtigen Punkt, den Herr Pappas angeführt hat. Er ist darin aber völlig einverstanden mit der ungarischen Auffassung.
Aber ganz kurz, es gab noch die Frage, welche Grenzen Ungarn denn schützen möchte.
Ungarische Grenzschützer beteiligen sich am Schutz der Grenzen in Nordmazedonien, Serbien und so weiter, also wo durchaus Migranten illegal über die Grenze kommen.
Mhm. Aber da ist Griechenland natürlich allein gelassen. Das ist dann aber, wenn Ungarn dabei, also dabei bei dieser Rückführung wäre, im Namen der EU übrigens, nicht als Ungarn selbst, ja, im Namen der EU habe ich diesen Vorschlag gemacht.
Wenn wir beim Thema Grenzschutz sind, muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass beim letzten Rat unter Mitbestimmung der deutschen Kanzlerin die Mittel für Frontex um 43% gestrichen worden sind für die nächsten Jahre. Das verhält sich mit dem Außengrenzenschutz, den man immer beschwört, dann nicht so ganz konsequent.
Ich will nochmal auf diesen Punkt kommen, inwieweit es wirklich eine Lösung geben kann, wo jeder einen bestimmten Beitrag leisten könnte. Frau Barley, wenn Sie jetzt, Sie sind nicht einverstanden mit dem, was Ungarn möchte, ist es denn aber richtig, dass Deutschland jetzt sagt, okay, wir nehmen die Menschen auf? Inwieweit ist das ein Signal? Angela Merkel hat in ihrer Sommerpressekonferenz Ende August gesagt, wenn sich in Europa herumspricht, dass alle Flüchtlinge, die jetzt zur Debatte stehen, von Deutschland aufgenommen werden, dann werden wir nie eine europäische Lösung bekommen. Also gibt es die Befürchtung, dass dadurch, dass Deutschland jetzt Menschen aufnimmt, dass die anderen sich dann gerade erst recht zurücklehnen?
Also wir reden alleine im Lager Moria von 12.500 Menschen. Wir haben viele, viele andere Lager in Griechenland. Wir haben auch noch welche in Italien. Wir haben auch noch welche auf Malta. Wir haben auch noch welche in Spanien. Also die Idee, dass wir mit 1.553 Menschen alle Geflüchteten nach Deutschland holen würden, ist gelinde gesagt leicht übertrieben.
Aber die Frage ist ja, welches Signal davon
ich
ausgeht.
Ich halte den Schritt deswegen für ein gutes Signal, weil wir eben nicht wieder in diesen Reflex verfallen sind, zu sagen, da passiert was, da brennt gerade was. Und diesmal leider im wahrsten Sinne des Wortes, wie das schon so oft passiert ist. Ein totes Flüchtlingskind liegt im Sand. Das hat uns alle wirklich erschüttert. Menschen ertrinken im Mittelmeer. Und dann haben wir immer 3 Tage Aufmerksamkeit auf dieses Thema. Dann haben wir eine Welle der Solidarität. Deutschland und beim letzten Mal waren es noch, 11 andere Staaten, nehmen ein paar hundert Menschen auf. Und dann ist wieder Gras über die Sache gewachsen. Der Vorteil jetzt ist, wenn wir sagen, wir nehmen Menschen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist, dann weiß jeder, erstens, diese Menschen haben ein Recht darauf, in Europa zu bleiben. Zweitens, das ist eine Pflicht, die die europäischen Staaten sowieso haben. Und ich glaube, auch wenn das im Moment noch nicht danach aussieht, ich weiß, dass die Kommission sehr engagiert im Moment hinter den Kulissen verhandelt. Ich hoffe jedenfalls, dass das ein Signal ist, wo viele Mitgliedstaaten mitgehen können. Denn all diese dummen Argumente, ja, dann macht sich ja erst recht jeder auf den Weg, die wir immer wieder gesehen haben, die Menschen machen sich auf den Weg abhängig von ganz anderen Faktoren, die greifen ja alle nicht mehr, sondern das sind Menschen, die schon lange da sind, die ein koordiniertes Verfahren durchgeführt haben und die ein Recht haben. Und da hoffe ich schon auf mehr Nachahmende jetzt als bei diesen Ad-hoc-Aktionen, die auch sein
aber
müssen,
aber dabei darf es eben nicht bleiben. Im Moment gibt es von den anderen Staaten nur Ablehnung. Es gibt niemanden, der mitmachen möchte.
Die Kommission verhandelt. Ich weiß das. Ich habe die letzten Tage viel mit der Kommission gesprochen. Und das war auch mit der Kommission durchaus so besprochen, dass man diesen Weg jetzt geht. Und warum jetzt das ein bisschen dauert, das muss man sehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man mit diesen Möglichkeiten wirklich noch ein paar Staaten mit an die Seite bekommt. Natürlich muss für die Menschen in Moria auch gesorgt werden, aber das muss dann eben auf andere Weise geschehen. Auch da liegen ja viele Vorschläge auf dem Tisch.
Herr Papasch, sehen Sie da noch gemeinsame Werte, die die europäischen Staaten verbinden, damit sie in so einer Situation ja auch ihrem Ruf als Friedensnobelpreisträger noch gerecht werden?
Ja, man beruft sich immer wieder auf Solidarität in der EU, aber die Solidarität haben wir auch in der Diskussion heute gesehen. Es ist sehr begrenzt, wenn es dazu daran kommt, also irgendwie praktisch da umzusetzen. Und wir sprechen jetzt über diesen Vorschlag, über diese Entscheidung Deutschlands, die 1553, glaube ich, Flüchtlinge aus den griechischen Inseln zu übernehmen. Es ist auch für Griechenland und ich merke auch für die griechischen Behörden ist sehr sensibel, wie man, welches Signal man mit dieser Aktion da sendet, sowohl nach innen in die Europäische Union als auch nach außen.
Und ja, wie kommt das an? Wie kommt diese Entscheidung aus Deutschland
gut
an?
Ja, sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Man muss natürlich auch aufpassen, nicht das Signal zu geben, naja, wir machen die Tür offen und kommt alle hierher. Nein, aber diesmal ist es sehr begrenzt und sehr bedacht, das, was Deutschland beschlossen hat. Erstens und zweitens, es hat auch gezeigt, es ist ein gutes Paradigma für die anderen, also das, sich zurückzulehnen und sagen, naja, es gibt dasjenige Land und das andere, was nichts wollen, also machen wir in der Europäischen Union nichts, das ist keine europäische Haltung. Und Deutschland macht hier das Gegenteil. Nein, geht voran und sagt, na, es geht doch, kommt mir mit.
Dann könnte man aber auch mehr aufnehmen, Herr Schuler. Es gibt ja auch eine Menge Kommunen, 170 Kommunen, die gesagt haben, ja, wir nehmen Flüchtlinge auf. Also die Bereitschaft ist ja da. Es ist ja nicht so, dass hier alle Menschen sagen, wir wollen keine Flüchtlinge mehr.
Das stimmt.
Könnte Deutschland aber da nicht großzügiger sein?
Ja, Großzügigkeit ist in der Politik immer so eine schwierige Kategorie. Wenn man ein weltweites Problem wie die Migration als Bürgermeister angeht, der 20 Migranten aufnehmen will, dann ist da ein Missverhältnis. Das funktioniert so nicht.
Und aber auch am Schluss ist da der Punkt, wo die Menschen ankommen und wo die Integration ja stattfindet.
Das ist richtig, aber das gesamte Asylrecht sozusagen zu überspringen, weil irgendjemand sagt, ich würde noch jemanden aufnehmen, das ist in einem Rechtsstaat
ja,
also auch nicht
wirklich. Man könnte ja die aufnehmen, deren Verfahren schon abgeschlossen plausibel ist. Das haben wir ja eben gehört. Das sind ja weit mehr als die 1.500. Deutschland hätte ja sagen können, wir nehmen 5.000 und die verteilen wir auf diese Kommunen, die bereit sind.
Das könnte das Bundesinnenministerium sagen, nur es würde das Problem ja nicht wirklich lösen. Also wir würden versuchen,
das für die 5.000 Menschen schon.
Wir würden partiell irgendwo Druck ausnehmen. Was ich aber auch gerade aus den anderen europäischen Ländern höre, ist, dass die Chancen, sich auf ein europäisches Migrationssystem zu einigen, durch den deutschen Alleingang nicht gestiegen sind, weil die sagen, ihr setzt hier ein moralisches Zeichen und jeder, der nicht mitmacht, ist angeblich unmoralisch. So lassen wir uns nicht in die Ecke stellen und machen schon mal wieder die Schotten dicht. Das ist, es ist komplizierter, als wenn man einfach mal sagt, wir überspringen sämtliche Regeln und nehmen jetzt mal auf, auch wenn die anderen nicht mitmachen.
Ja, Herr Kalnoki, was erwartet Ungarn oder welches Signal geht für Ungarn von dieser deutschen Bereitschaft aus und was erwartet Ungarn da von der deutschen Ratspräsidentschaft in dem Punkt?
Ich glaube, Ungarn ist grundsätzlich der Meinung, dass Deutschland das machen soll, was es für richtig hält. Wenn Deutschland viele Migranten aufnehmen möchte, dann bitte sehr, ist der deutsche Weg. Wenn das die deutsche Gesellschaft so möchte, dann ist es ihr Recht, das zu tun. Man hat die Elemente einer gesamteuropäischen Lösung, insofern es das überhaupt geben kann, ja bereits ausgearbeitet. Freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen durch die Länder, die das möchten. Starker, harter Grenzschutz, um möglichst nur noch legale Einwanderung zu haben und nicht illegale, auch um die Migranten oder Flüchtlinge, ist ja alles Mögliche dabei, davon abzuhalten, sich in Lebensgefahr zu begeben auf diesem Weg über das Mittelmeer und ansonsten Investitionen vor Ort in Afrika, im Mittleren Osten, im Nahen Osten, überall dort, wo Flüchtlinge kommen oder Wirtschaftsmigranten kommen. Daran ist Ungarn auch bereit, sich zu beteiligen. Also wenn man sich an diese verschiedenen Elemente hält, das muss man jetzt nicht unbedingt alles neu durchdenken wegen der Lage auf Moria, dann glaube ich, haben wir erst einmal einen gangbaren Weg in die Zukunft.
Und fühlt sich Ungarn denn da auch ja noch so verbunden in der Europäischen Union und den Werten der Europäischen Union verbunden?
Natürlich fühlt sich Ungarn den Werten der Europäischen Union verbunden. Vor allen Dingen aber ist es ein Land, das seinen Verpflichtungen nachkommt. Es sind vertragliche Verpflichtungen, die Ungarn immer loyal erfüllt hat. Immer dann, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, dann kann man vor den Europäischen Gerichtshof gehen. Der fällt dann ein Urteil und bisher hat Ungarn sich immer an alle Urteile des Gerichtshofes gehalten.
Mhm. Frau Barley, wenn Sie das hören aus Ungarn, würden Sie sagen, da gibt es eine Möglichkeit, dass sich die Europäische Union wirklich einigen kann und dass es in der kurzen Zeit auch eine gemeinsame europäische Migrationspolitik dann doch einmal geben wird?
Ja, wie schon am Anfang gesagt, ich habe nicht die Illusion, 27 Staaten sagen irgendwann, wir nehmen alle auf. Wir hören, das ist auch in Ungarn ein Propagandathema, das muss man auch wissen. Also in Ungarn wird ja schon seit vielen Jahren so eine Sündenbockpolitik gemacht. Das sind die Roma, das sind die Juden auch, diese ganze Soros-Geschichte, das sind Homosexuelle. Linke sowieso. Also und da sind die Flüchtlinge eben auch dabei. Also deswegen, das ist völlig, völlig absurd, dass Ungarn sagen wird, wir nehmen Flüchtlinge. Und wie gesagt, es ist wahrscheinlich auch besser für die Flüchtlinge. Nur wenn man eine Atmosphäre schafft, wo man sagen muss, es ist besser für die Flüchtlinge, dann dürfen wir das nicht belohnen, nicht wiederholen. Mhm. Also ja, wir alle müssen dann einen Beitrag leisten in so einem gemeinsamen europäischen Asylsystem. Ich kann nur davor warnen, aus den Erfahrungen der letzten 10 Jahre, man hat immer wieder Viktor Orban am Ende seinen Willen gelassen. Seit 10 Jahren geht das so. Er hat am Anfang die Medien vereinnahmt, dann hat er die Justiz umgebaut, die Kultur, also da bleibt ja kein demokratischer Stein auf dem anderen. Ja, er wird immer wieder verurteilt und dann befolgen sie auch die Urteile. Die Korruption ist irrsinnig. Die haben Fußballstadien in ihren Gärten und sitzen auf 16 Millionen Yachten. Ganz normale politisch Verantwortliche. Also wir haben viel zu lange und viel zu oft gesagt, Viktor Orban, ist alles in Ordnung, mach du, wie du das meinst. Gerade die EVP, die ihn immer noch in ihren Reihen hält, also die Konservativen. Wir müssen jetzt auch mal sagen, also wenn du Teil Europas sein willst, dann hast du nicht nur Rechte, dann kriegst du nicht nur immer europäisches Geld, sondern da gehören auch Pflichten dazu.
Genau, und das hat Herr Konoki ja eben auch gesagt.
Möglicherweise,
dass, ja, hat ja gesagt,
genau,
man ist
bereit,
Pflichten zu
übernehmen. Aber nicht die, die ich mir dann auspicke.
Ja, gut.
Weil Rückführung ist ja wieder so eine Law-and-Order-Geschichte. Da ist dann wieder Viktor Orban der starke Mann, passt wieder in seine Propaganda.
Ja, aber
nee, nehmt denen mal das Geld weg, verdammt nochmal. Die finanzieren ihren persönlichen Wohlstand und den Wohlstand ihrer Familien und Kumpels und Vettern mit europäischem Geld. Und das geht so nicht mehr weiter. Und dann sollen sie einen Teil dieses europäischen Geldes eben einsetzen, wenn sie nicht bei der Flüchtlingspolitik mitmachen
Herr Schuler,
wollen.
Ist das der richtige Ansatz, wenn man auf der einen Seite sagt, wir kriegen nie 27, 28 zusammen und wenn aber dann geguckt wird, dass man, also wer bestimmt dann, wer was macht? Oder muss man also realistisch sagen, EU funktioniert nur, wenn jeder eigentlich seinen eigenen Weg geht?
Ich staune gelegentlich über die luzide Detailkenntnis mancher Politiker im Westen über ungarische Verhältnisse. Das finde ich schon sehr interessant. Ich weiß nicht, wann Frau Barley das letzte Mal in Ungarn war. Ich
2019,
weiß nur,
im vergangenen Jahr.
Ich weiß nur, dass beispielsweise Juden in Budapest sicherer sind als in Berlin. Das kann man, glaube ich, so deutlich sagen. Grundsätzlich ist in einer Gemeinschaft, wo man versucht, andere zu etwas zu zwingen, das ein ganz schlechter Weg. Und es wird am Ende die Widerstandskräfte eher stärken und weniger den Gemeinschaftssinn. Europa ist stark in der Vielfalt, die wir zusammenbringen. Und man muss notfalls miteinander reden. Aber man kann nicht glauben, dass man Nationen abstraft. Schon gar nicht welche, die über lange Jahre und lange historische Abschnitte unter der Knute anderer Herrschaften gestanden haben und jetzt aus Brüssel gesagt bekommen, wen sie aufnehmen und wen nicht. Das funktioniert so nicht. Und mit Strafzahlungen kommt man da, glaube ich, auch nicht weiter. Deutschland hat im Übrigen auch nicht gezahlt, als wir den blauen Brief bekamen, weil Hans Eichel die Schulden übertrieben hat.
Okay. Herr Schuler.
Ich glaube,
Sie bedienen genau das Orbánsche Narrativ. Das ist ja furchtbar.
Da kann natürlich auch nichts dran sein, wenn es von Orban kommt.
Steht nicht Ungarn, nein, Herr Schuler, so viel Rationalität muss schon sein. Sie bringen ein Argument, ich bringe ein Gegenargument. Wenn Sie jetzt sagen, Ungarn ist unter einer Knute, Ungarn ist ganz, ganz freiwillig der EU beigetreten, im Gegensatz zu Kommunismus. Und Sie haben einen Vertrag unterschrieben, wo Werte festgelegt sind. Und auf diese Werte kann man sich verpflichten, wenn man unterschreibt und dann ist man dem EuGH unterstellt und der EuGH hat schon so oft festgestellt, dass man dagegen verstößt und wird es wahrscheinlich leider noch ein paar
Jahre. Ja, im Westen wissen auch alle ihre Privilegien zu richten, die Franzosen ihre Landwirtschaft, wir unsere Automobilindustrie. Es ist nicht so, dass Recht und Unrecht in der Europäischen Union an der Ost-West-Grenze verteilt ist.
Ja, und wenn ich würde gerne noch mal.
Wollen Sie das jetzt mit der Verfolgung von Roma vergleichen, den Schutz der deutschen Automobilwirtschaft? Also jetzt wird es aber ganz absurd.
Ich glaube, wir sollten die reine Ungarn-Diskussion jetzt hier ein bisschen verlassen, weil wir wollen ja doch noch mal gucken, wie wir auf eine europäische Lösung für die Migrationspolitik und Migrationsfrage noch mal kommen. Ja. Und ich würde deshalb auch noch mal gerne nach Griechenland schauen. Und Frau von der Leyen hat gesagt, die Kommission, die arbeitet an einem Pilotprojekt für ein großes Flüchtlingslager auf Lesbos und die könnte dann bei Asylverfahren und Rückführungen helfen. Ist es das, was die Griechen wollen und brauchen, dass die EU dort jetzt sozusagen die Verwaltung da auch übernimmt?
Aktuell gibt es schon einen solchen Bedarf und es könnte die Situation, momentan die aktuelle Situation helfen. ich muss schon sagen, dass die griechischen Behörden seit einem halben Jahr, seit Januar, so die Prozeduren also beschleunigt haben, dass es eigentlich irgendwo und irgendwie im europäischen Mittelwert kommt. Also wenn man, ja, es in 6 Monaten also, ist
Sie ein sagen, Asyl. Eigentlich braucht man keine Hilfe von doch, der
doch,
Kommission.
Doch, doch, man braucht schon. Also für die akute Situation braucht man schon Hilfe vor Ort. Aber das wird das Problem nicht lösen, denn es muss auch die anderen zwei Mechanismen funktionieren, damit wir das Problem mit Griechenland lösen, mit den Flüchtlingen in Griechenland. Erstens die Rückführungen. Mhm. Allein Griechenland kann das nicht machen. Und zweitens die Verteilung. Es kann nicht sein, also diejenigen, die einen Asylantrag zugesagt bekommen, was tun sie dann? Die bleiben in Griechenland, in einem Land, wo die Arbeitslosigkeit momentan um die 20% liegt. Ja? Stellen Sie sich mal vor, dieses Land hat keine Möglichkeit, irgendwie eine Integrationspolitik zu betreiben, von sich heraus, nach so 10 Jahren Schuldenkrise und auf einmal auch Corona dazu. Da braucht man natürlich den Mechanismus der Verteilung in der Europäischen Union. Und da kann Griechenland nicht allein das Problem lösen. Das muss die Europäische Union lösen. Und die Europäische Union muss irgendwann mal auch sich besinnen, dass diese Leute, die in Griechenland jetzt sich befinden, immer noch, die sind nicht wegen Griechenland, nicht wegen der Sonne Griechenlands nach Griechenland gekommen. Die wollen nach Europa.
Sie wollen nach Europa und sie wollen vor allem nach Deutschland.
Griechenland löst jetzt das Problem von Europa. Und das kann nicht in die Dauer so weitergehen.
Herr Schuler, denken Sie, dass es jetzt mehr Akzeptanz gibt, wenn Flüchtlinge auch aus so einer Situation hier nach Deutschland kommen, mehr Akzeptanz als vielleicht 2016?
Also die Umfragen haben aus meiner Kenntnis da sehr sensibel reagiert, auch gestern schon über diese Debatte. Und die jetzige Lösung ist auch hat auch damit zu tun, dass man sich innerhalb der Union sehr schnell klar geworden ist, man will diese Debatte nicht wieder, weil man immer noch fürchtet, dass es sofort wieder aufbricht und sofort die AfD stärkt. Also insofern glaube ich nicht,
dass... Auf der anderen Seite könnte es die Grünen stärken, da hat die Union auch Angst vor.
Und die andere Seite der Medaille. Das andere Problem, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass die Flüchtlinge ja auch in der Regel ganz klare Vorstellungen haben, wo sie hinwollen. Und das würde zum Beispiel Bestandteil einer europäischen Lösung sein müssen, wie man denn verpflichtend einführt, dass jemand, der beispielsweise nach Estland verteilt wird, dort auch bleibt. Das ZDF hat da mal eine gute Reportage gemacht. Der junge Mann ist jetzt auch in Deutschland. Das funktioniert nicht ganz so einfach. Und zweitens gibt es ein großes Misstrauen der Zentralländer gegenüber Asylverfahren an der Außengrenze, weil man befürchtet, dass beispielsweise Spanien oder Frankreich sehr lax die Asylstati vergeben würden, mit der Maßgabe, dass die Betreffenden dann weiterziehen. Also da ist noch sehr, sehr viel Konfliktstoff auf dem Weg zu einer europäischen Lösung unterwegs.
Mhm. Frau Mahle, wie könnte man das regeln, dass Menschen, wenn man mal zu einer Verteilung käme, wenn nicht nur Deutschland jetzt in diesem konkreten Fall auch Menschen aufnimmt, dass man das dann klar ist, dass die Flüchtlinge dann auch in dem Land bleiben, das sie aufnimmt?
Also das hatten wir schon vor einer Weile mal, die ganze Diskussion, als sich mehrere Mitgliedstaaten bereit erklärt hatten, tatsächlich 2016 größere Kontingente aufzunehmen. Natürlich kann man sagen, ein Recht auf Asyl heißt nicht ein Recht, also Asyl heißt ja, ich brauche Schutz und diesen Schutz bekomme ich in der Europäischen Union. Es heißt nicht unbedingt, ich kann mir aussuchen, wo ich diesen Schutz bekomme. Wir haben zum Beispiel vom Europäischen Parlament aus einen Beschluss gefasst, 2017, glaube ich, wo drin steht, dass man gucken soll, hat ein anerkannter Asylbewerber irgendwo eine Anbindung hin, eine verwandtschaftliche Anbindung hin, dann gibt es natürlich einen Sinn, auch in ein bestimmtes Land zu gehen. Aber ansonsten wird man Menschen, die flüchten, auch sagen, du bist dann nicht nur in Deutschland sicher. Natürlich kann man so eine Beschränkung auch einführen.
Aber es hilft dann nicht, wenn Sie dann sagen, Flüchtlinge sollen nicht nach Ungarn.
Ja, aber die Frage stellt sich ja nicht. Ungarn will keine Geflüchteten aufnehmen. Da wird auch mit bestimmt keiner freiwillig hingehen. Aber Sie können genauso gut in Portugal oder in Schweden oder in Österreich oder in den Niederlanden sicher leben.
Herr Kalnoki, gibt es einen Punkt, wo Sie sagen würden, wenn die Europäische Union irgendetwas tun würde oder was müsste die Europäische Union tun, damit Ungarn auch sagen würde, ja, auch wir geben Flüchtlingen eine Möglichkeit, sich bei uns zu integrieren?
Also zunächst einmal, wenn auch in geringer Zahl, hat Ungarn immer Flüchtlinge aufgenommen. Es hat immer auch Asyl gewährt. Wir haben jedes Jahr Hunderte von Leuten, die neu ins Land kommen. Und im Allgemeinen ist mein Eindruck, dass diese Leute relativ gut integriert sind, sprechen Ungarisch, bemühen sich, Ungarisch zu lernen.
Woher kommen
ich
diese Leute?
Ich sehe viel weniger Probleme als in Deutschland beispielsweise. Auch weil die Zahl vielleicht geringer ist.
Natürlich. Ja, aber dann, wenn Sie das so sagen, warum weigert sich dann Ungarn jetzt konkret an dieser Verteilung teilzunehmen?
Weil es höchstwahrscheinlich deswegen, weil die Gefahr besteht, dass das ein Einfallstor wird, also ein Präzedenzfall für sehr viel massivere Maßnahmen. Und wie gesagt, es geht nie um das Prinzip, dass Leute aus anderen Ländern nicht akzeptabel sind, sondern es geht hier um die politische Dimension. Was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn in großem Maßstab Einwanderer aus anderen Kulturen kommen? Das sorgt für Spannungen in der Gesellschaft, das ändert die Gesellschaft. Und ich glaube, wir wissen seit den Ergebnissen der Sozialforscher schon in den 50er Jahren,
dass das sorgt für Spannungen, sagen Sie, Herr Kunig. Wir sind am Ende der Sendung, deshalb muss ich Sie jetzt leider unterbrechen. Vielen Dank, Frau Barley, Herr Frustl, vielen Dank, Herr Kanoki, Herr Papasch, Herr Schule, für diese Diskussion, die uns so lange beschäftigen wird. Das war die Runde. Jetzt folgt Phoenix der Tag. Und morgen schauen wir nochmal auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Ich hoffe, Sie sind dabei. Dann ist mein Kollege Alexander Kähler hier. Bis dann. Tschüss.